Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Es wurde sehr positiv angenommen. Wir haben gutes Feedback bekommen. Deswegen haben wir es nochmal getan. Wir sitzen in einem Raum zusammen. Nicht im wunderschönen Hamburg, sondern im mäßig schönen Köln. Und nehmen mal wieder gemeinsam eine Folge auf. Das freut mich sehr. Und
das freut mich
Christian,
auch sehr.
Christian ist auch dabei entsprechend.
Sei froh, dass ich dir Unterkunft biete. Und was natürlich jetzt für dich schlecht ist, du musst statt Hamburger Pilz Kölsch trinken.
Ich muss ja gestehen, ich mag Kölsch ganz gerne. Wir sind auch eben erst noch Getränke kaufen gewesen und mir wurde ein Kölsch ans Herz gelegt, das sich Schreckenskammer nennt. Was zum einen wunderbar in so ein D&D-Setting passt, muss ich gestehen. Der Name ist mich trotzdem ein bisschen ratlos zurücklässt, dass sich einfach so ein Kölsch Schreckenskammer nennt.
Ich kann dir die Legende sagen, die auch hinten drauf steht. Das wurde nämlich tatsächlich als ein Brauhaus verwendet, wo die Leute ihre Henkersmahlzeit bekommen haben. Und danach wurden sie hingerichtet.
Alter! Danach kannst du dich doch nicht deine komplette Marke aufbauen.
Das finde ich vollkommen solide. Also am Ende des Tages, wenn du weißt, okay, du hast irgendwie das Kölsch, was die Leute zum Schluss nochmal trinken, ist doch super. Das muss gut sein.
Ja,
oder es ist richtig schlecht. Nein, aber es ist tatsächlich ein gutes Kölsch.
Aber es ist wieder so ein klassischer Kölscher Humor, oder? Würde ich sagen. So irgendwie so, irgendein Marketing-Experte ist dann mal irgendwann zu dem Brauhaus hingegangen und hat gesagt, Leute, das könnt ihr nicht ernsthaft so nennen. Und dann hat irgendwer gesagt, ja, Köt wie Köt.
Hätten noch immer Jod gegangen. Ja, weil mir steht auch ein schrecklich leckeres Kölsch. Das finde ich natürlich marketingtechnisch ein bisschen,
das ist ein cringy.
Bisschen zu einfach. Aber gut.
Ja, genau. Und wie schaffe ich es jetzt von 0,2 Liter Biergläsern zu Riesen? Bin mir nicht ganz sicher. Wie auch immer, darüber wollen wir aber heute mit euch reden. Denn wir wollen, nachdem wir unseren Abenteuermarathon mit euch abgeschlossen haben, vorerst, da ist leider wieder zu viel am Horizont an Büchern, entsprechend werden wir es uns wahrscheinlich nicht lange davor drücken können, mit euch Abenteuer zu besprechen. Aber zumindest heute wollen wir es nicht tun, denn heute wollen wir über ein anderes Buch mit euch reden. Und zwar Big B Presents Glory of the Giants. Ein Buch, das tatsächlich noch gar nicht so alt ist. Ich glaube, Mitte Ende letzten Jahres irgendwann rausgekommen. Tatsächlich auch ein bisschen, zumindest für mich, in Anführungszeichen unterm Radar. Natürlich wurde es promoted und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass es tatsächlich weder ein Regelbuch noch ein Abenteuerbuch, sondern eher so ein Buch für zusätzlichen Kontext ist, wenn man so will, ist es jetzt oder findet es jetzt auch nicht unbedingt Anwendung, wenn man nicht eben ein Abenteuer spielen will, in dem Riesen vorkommen.
Das ist richtig. Oder man steht halt komplett darauf, irgendwie Riesen in seine eigenen Abenteuer mit reinzubringen. Weil, wie du schon sagst, am Ende des Tages findet man hier gar nicht so viel Content im Hinblick auf Charakter, Erstellung und so weiter. Es sind einiges an Monstern dabei, das muss man dazu sagen. Aber der Hauptteil dieses Buches widmet sich wirklich dem Hintergrund, den Lebensweisen und tatsächlich, wie man als Spielleiter denn Riesen spielt in seinen Abenteuern. Ich würde fast sagen, dementsprechend ist das schon eher ein Buch, was für Spielleiter deutlich interessanter ist als für Spieler.
Auf jeden Fall. Ich würde auch behaupten, also es ist natürlich, achso, Prost übrigens erstmal, ne? Cheers.
Ich habe jetzt tatsächlich gesagt, ich trinke jetzt einfach, aber sorry.
Trinkpausen in der Folge, auch wieder gut. Ihr habt es vermisst.
Kurz überlegt, das rauszuschneiden, aber das lassen wir drin.
Lieben wir. Genau, also Spielleiter haben auch, ich sag mal, für so ein Abenteuer mehr davon. Aber es gibt eigentlich zwei Bücher, die so eine ähnliche Charakteristik haben. Auf das nächste werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge zu sprechen kommen. Und zwar Big B Presents Glory of the Giants und Fitzbuns Treasury of Dragons. Prince. Genau. Und das ist sozusagen die Drachenversion davon. Ich meine, sowohl Riesen als auch Drachen sind in Faerun und den D&D-Welten generell natürlich extrem wichtige Wesen für die Geschichte von, glaube ich, ziemlich fast jeder zweiten Welt innerhalb des Universums oder Multiversums. Entsprechend viel kann man darüber schreiben. Und zum einen, wie gesagt, dann sehr nützlich für Spielleiter, die halt entsprechend Riesen in ihre Abenteuer anbauen möchten. Aber generell interessant für jeden, der sich so ein bisschen mehr über die Lore und die Hintergründe dieser Völker informieren möchte, denn das ist echt wahnsinnig interessant, auch gerade was die quasi die ganze Lore von D&D angeht, da sind natürlich beide Völker, sowohl Riesen als auch Drachen, extrem eng verdrahtet mit allem, was da passiert ist und daher super interessantes Buch. Aber für Spieler an sich gibt es hier tatsächlich nicht unendlich viel. Nichtsdestotrotz ein paar interessante Sachen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Ein Halbsatz noch, denn natürlich, bevor ihr jetzt irgendwie panisch sagt, dass irgendwie, wenn es um Spielleiter-Content geht, ihr euch als Spieler gespoilert fühlt oder nicht. Wir versuchen es so spoilerfrei wie möglich zu halten, sodass die komplette Folge auch was für euch ist. Also für auch euch Nicht-Spielleiter. Wenn ihr euch natürlich auf gar keinen Fall spoilern lassen wollt, ihr wollt nichts von irgendwie neuen Monstern hören, ihr wollt nichts von irgendwie Hintergründen, was es mit Riesen auf sich hat, hören und wollt das im Zweifelsfall alles in Form eines Abenteuers präsentiert bekommen von eurem Spielleiter, dann wird es etwas knifflig werden. Wir werden euch auf jeden Fall eine Unterklasse vorstellen, Hintergründe, die neu dazukommen, die ihr natürlich in der Charaktererstellung, in eurer Charaktererstellung mit integrieren könnt. Aber abgesehen davon wird das dann vielleicht nicht eure Folge. Aber wie gesagt, wir wollen es möglichst spoilerfrei halten.
Ja, ich möchte noch kurz darüber reden. Findest du den Buchtitel besser als Fitzbarns Treasury of Dragons?
Ich finde es immer...
Ist es so ein Presents? Ist es besser?
Das macht Bigby auf jeden Fall kompetenter.
Das stimmt. Was ich nicht ganz verstanden habe, anscheinend ist Bigby ja tot. Also offensichtlich.
Ist das so?
Weil bei der Character Creation ist ein wunderbares Bild, wie Bigby erschlagen von einem Stein, der geworfen wurde von einem Frost Giant, auf dem Boden liegt. Also, nur noch die Beine rausgucken unter diesem Stein und daneben Mordenkai ein bisschen bestürzt und traurig in die Wäsche guckt. Und ich verstehe nicht ganz, wie der das Buch geschrieben hat. Vielleicht habe ich das aber auch einfach verpasst auf den ersten Seiten.
Weil ich meine, Tod ist ja nicht tot.
Ja, das stimmt. Andererseits gibt es auch einen Teil in diesem Buch, wo er sich darüber beschwert, dass Mordenkai keinen Kleriker gefunden hat, um ihn wiederzubeleben. Und dementsprechend halt anscheinend nicht mehr lebt.
Ich muss gestehen, Mordenkai ist einer meiner absoluten Lieblingsfiguren innerhalb des D&D-Universums. Und wir haben ja auch letzte Folge schon gesagt, dass wir uns in einer konkreten Folge auch mal um diese ganzen Charaktere kümmern möchten, deren Namen ja doch relativ inflationär auftauchen, sei es jetzt Mordenkai. Bigby ist tatsächlich noch nicht in so vielen Sachen aufgetaucht.
Das stimmt. Was man aber nicht vergessen darf, Bigby ist natürlich der Erfinder des Handspells, den einige von euch spätestens seit Critical Role zumindest kennen sollten.
Der hat, und wenn ich das richtig im Blick habe, gibt es noch einige weitere Bigby-Spells.
Das stimmt.
Dann auch jetzt merkt, ist Bigby ein Magier gewesen. Ich versuche gerade tatsächlich das Leben und Sterben des Bigby parallel zu googeln. Hätte man wahrscheinlich auch einfach im Vorfeld machen können, aber machen wir das natürlich nicht.
Nee, wollte ich gerade sagen. Komischerweise hat alles, was er an Spells erfunden hat, hat immer mit einer Hand zu tun.
Ja, ich glaube, deswegen ist er auch das, wie du gerade schon gesagt hast, die so ein bisschen das geistige Vorbild von, wie hieß der?
Scanlan. Irgendwas. Ja, ist trotzdem ein bisschen weird. Wie kommst du da drauf, einen Spell zu erfinden, der eine riesige Hand ist?
Ich will es, glaube ich, nicht wissen.
Nee, ich glaube auch. Ich glaube, da steckt ein bisschen unangenehmer Hintergrund.
Ein bisschen unangenehmer Kink,
ja,
auf jeden Fall mit
was zu tun hat. Ja,
aber das mit dem, ich versuche das während der Folge vielleicht noch so ein bisschen parallel zu recherchieren, ohne das jetzt zu sehr herauszuzögern, ob dieser Kerl jetzt tatsächlich tot ist oder nicht. Aber ist auf jeden Fall einer der Charaktere, die man sich auf jeden Fall nochmal genauer angucken kann. Und wie gesagt, unter anderem Mordenkai, weil der Typ Mordenkai, alles, was ich über Mordenkai gelesen habe und wie er in Abenteuern auftaucht, trollt der einfach nur alle. Der ist einfach ein wahnsinnig mächtiger Magier, der sich dauernd durch das Multiversum teleportiert, weil er da irgendwelche verrückten magischen Sachen erforschen möchte, das meistens schief geht. Ist so ein bisschen so ein, ich gucke in letzter Zeit ein bisschen zu viel Rick and Morty, hat so ein bisschen so ein Rick and Morty Vibe.
Ja.
So ein bisschen so ein Rick Vibe, überall mal so hinzugehen, um sich dann irgendwas so, guck mal, das ist cool, alles geht den Bach runter. Und dann portet man sich wieder raus.
Wobei der, glaube ich, ja auch schon einen gewissen Evil-Hintergrund hat. Er ist jetzt kein guter Charakter, der jetzt einfach nur erforschen will.
Ich weiß gar nicht, was der offiziell für eine Lore hat, aber ich glaube, der ist nicht evil.
Doch, ich glaube schon. Ich glaube chaotic evil oder so, aber sicher bin ich mir in dem Fall auch nicht. Zumindest weiß ich, dass das kann sich natürlich auch ändern über die verschiedenen Editionen hinweg. Wir erinnern an Tascha, die im Ursprung ja auch eigentlich als Gegner angedacht war und dann nach und nach sich in nicht eine helfende Hand für Abenteuer, aber zumindest in so eine Person entwickelt hat, die jetzt nicht komplett böse ist. Das ist hier ja schon ein bisschen anders. Und soweit ich weiß, waren Bigby und Mordenkainen früher auch Feinde.
Okay, das ist ja, da bist du jetzt sehr viel mehr in der Lore als ich, muss ich gestehen. Und Alter, wenn nicht Web-Ads meine kompletten Bilder hier zerstören würden, dann könnte ich auch die Antwort darauf liefern. Aber in der aktuellen, ich raste gleich aus, ne?
Nebenbei recherchieren kannst du gut, ne?
Nebenbei recherchieren kann ich wunderbar. Seit wann ist denn auf fandom.com einfach alles voller Ads?
Die Jungs wollen halt auch mal ein bisschen Geld verdienen.
So. Ey, das ist eine absolute Ultrakatastrophe. Ich kann nichts lesen. Ist nämlich tatsächlich, das war meine Erwartung, chaotic neutral. Weil, wenn ich seinen Charakter so richtig verstehe, ist der Typ einfach hinter magischem Stuff her. Und so in dem Sinne lässt er auch mal neune gerade sein oder so.
Was du so machst als chaotic Dude.
Ja. Gibt auch ein paar lustige, auf fandom.com gibt es auch lustige Bilder wie Elminster und Mordenkainen in irgendwelchen Wohnzimmern chillen und so.
Ja, er trägt auf jeden Fall den besten Bart in ganz Ferun, das muss man ihm lassen.
Aber wir wollen heute nicht über Mordenkainen reden, das werden wir wahrscheinlich dann in dieser besagten Folge noch genug tun, nämlich über die was Bigby über Riesen herausgefunden hat und was er dann in Glory of the Giants festgehalten hat. Wie gesagt, für Spieler gibt es ein paar Informationen, unter anderem eine neue Barbaren-Subclass, und zwar den Path of the Giant. Und ich sag mal so, als grobe Zusammenfassung von dem, was dort passiert, man wird halt ziemlich gigantisch in jeder Hinsicht.
Ja. Es funktioniert eigentlich genau so, wie du gerade gesagt hast. Man wird gigantisch, aber nur, wenn man in Rage verfällt. Es hat so ein bisschen Hulk-ähnliche Züge, sobald man sich verwandelt, dann irgendwie ein bisschen stärker wird. Aber gut, im Endeffekt, ihr wisst es, beim Barbaren ab Level 3 gibt es den geilen Scheiß. In dem Fall gibt es zu Beginn Giants Power, was gar nicht so geil ist, weil eigentlich lernt man dann nur Giants zu lesen und zu sprechen. Oder, wenn man Giants schon kann, dann bekommt man noch andere Sprachen dazu, die man sich aussuchen kann. Und zusätzlich, was man auch noch bekommt, ist ein Cantrip. Und man kann auswählen zwischen Druidcraft oder Taumaturgie. Ist ganz nett, aber jetzt nicht das beste Level 3-Feed, was ich kenne. Ganz wichtig, wenn ihr diese Cantrips dann zaubert, dann ist Weisheit euer Spellcasting-Modifier. Das heißt, da ein bisschen schauen, wenn ihr den Charakter erstellt, dass ihr zumindest, wenn ihr mehr Spells als der übliche Barbar verwenden wollt, jetzt nicht irgendwie -2 auf Weisheit hat. Aber in der 5. Edition sollte man Weisheit sowieso immer ein bisschen höher legen.
Das auf jeden Fall, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, bei Druidcraft und Taumaturgie sind ja beides Cantrips, die so auf kleine Illusionen und so abzielen.
Das ist absolut richtig, aber da kommen wir nachher nämlich auch noch zu. Es gibt einige Feats in diesem Buch, die euch tatsächlich die Möglichkeit geben, gewisse Spells auf Level 1 und höher zu zaubern. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen bei der Erstellung vom Charakter. Aber wenn ihr den klassischen Haut-drauf-Barbaren spielen wollt, dann ist es natürlich vollkommen egal.
Also, klar. Und ich glaube, wenn ihr diese Subclass wählt, dann wollt ihr einen solchen Haut-drauf-Barbaren spielen. Ich sag mal so, die Fähigkeiten, die da jetzt noch kommen, sind auf jeden Fall sehr darauf angelegt, dass ihr ziemlich genau das macht, Sachen mit Sachen auf Sachen draufzuhauen oder Sachen mit Sachen zu bewerfen.
Ja.
Entsprechend auch die zweite Level 3-Fähigkeit, die ihr dann bekommt. Und zwar Giants Havoc heißt das Ding. Und eigentlich sind es sogar zwei Fähigkeiten in eins sozusagen. Wie man es vom Barbaren kennt, ist Rage der Trigger für alles, was Spaß macht. Entsprechend auch hier bekommt ihr, wenn ihr in Rage geht, zwei Eigenschaften. Das ist zum einen der Crushing Throw. Das bedeutet schlicht und einfach, dass wenn ihr eine Wurfwaffe verwendet mit eurem Stärkemodifikator, dass ihr noch euren Rage Damage Bonus mit auf den Schaden draufrechnen könnt. Und die andere Fähigkeit ist, dass ihr Giant Stature bekommt. Also ihr werdet tatsächlich größer. Bedeutet, dass ihr regeltechnisch die Größenordnung Large annehmt. Und außerdem eure Reach um 5 Fuß erweitert. Das hört sich immer so ein bisschen trivial an oder so ein bisschen langweilig, wenn ihr Reach plus 5 bekommt. Allerdings ist das wahnsinnig mächtig. Also ich finde das eine sehr unterschätzte Geschichte. Das werdet ihr spätestens dann mal gemerkt haben, wenn ihr gegen eine Large Creature gekämpft habt und die tatsächlich Reach hat. Denn es gibt schlicht und einfach einen Unterschied, ob man eine 5-Fuß-Range oder eine 10-Fuß-Range hat. Nämlich die, dass der Medium-Charakter, gegen den man kämpft, eben halt nicht im Nahkampf steht, während man ihn verprügelt. Und auch entsprechend man anders agieren kann oder halt auch einfach 5 Fuß von dem, beziehungsweise eine Sache, die man bedenken muss, ist, dass wenn andere Gegner, mit denen man im Nahkampf steht, 5 Fuß von einem weggehen, man nicht den Opportunity Strike bekommt, denn die verlassen ja nicht die Nahkampfreichweite. Deswegen das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist allerdings etwas, wo der Spielleiter meistens mehr Blick drauf haben muss als der Spieler an sich. Aber ja, bei Range an sich ist das eine gute Sache. Auf der anderen Seite könnt ihr aber mit einer 10-Fuß-Range, ne, wenn ihr euch zum Beispiel vorstellt, dass ihr gegen mehrere Gegner kämpft, die irgendwie halbwegs in einer Region zusammenstehen, könnt ihr halt einfach extrem viele Gegner in eurer Nahkampfrange haben. Oder extrem viele ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sehr viel mehr Gegner in eurer Nahkampfrange haben. Sprich, wenn einer dieser Gegner aus eurer 10-Fuß-Nahkampfrange dann raus will, dann habt ihr auch die Möglichkeit, eure Attack of Opportunity dann zu nutzen. Ist auf jeden Fall gerade für so Crowd-Control-Geschichten und sowas, finde ich das immer einen extrem großen Benefit, die nicht zu unterschätzen ist.
Ja.
Nur kleine Anmerkung natürlich, falls ihr euch das nicht ohnehin gefragt habt, wenn ihr natürlich in einer Räumlichkeit seid, die eine Large Creature nicht zulässt, sprich enge Gänge und Co., dann also auf so einem Grid, also wenn ihr tatsächlich offline spielen solltet oder irgendwie mit einer Online-Unterstützung tatsächlich mit einer Karte, dann wäre ja eine Large Creature tatsächlich schon ein 2x2-Feld, dann werdet ihr schlicht und einfach nicht größer, trotz dieser Rage. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr dann irgendwie auf einmal squeezed seid. Ich weiß nicht, wie das die Deutsche heißt, es beengt, weiß ich nicht genau. Aber es gibt ja tatsächlich Regelwerke dafür, wenn ihr als Kreatur durch Bereiche bewegt, die zu klein für euch sind. Das ist dann in dem Fall nicht der Fall. Ihr werdet schlicht und einfach nicht größer. Also dieser Bestandteil der Fähigkeit wird dann einfach nicht ausgelöst.
Ja, die Frage ist, ob die Fähigkeit an sich dann nicht ausgelöst wird oder ob halt wirklich einfach nur die Größe sich nicht ändert. Also hat man trotzdem seine Reach und man bleibt small? Oder? Weil nee, das ist hier nicht explizit gesagt.
Ich würde behaupten, dass das zusammenhängt. Sonst wüsste ich nicht, wie diese Reach zustande kommen soll. Ne? Also die zusätzliche Reichweite kommt ja dadurch, dass auch eure Gliedmaßen, mit denen ihr das Schwert führt oder was auch immer, länger werden. Eure Waffe wird ja nicht länger oder ähnliches.
Ja, oder du machst es witzig, dass nur die Arme länger
werden. Es werden nur die Arme länger. Genau, exakt das. Aber nee, also meinem Verständnis nach und auch wie ich es als Spielleiter auslegen würde, ist es tatsächlich dann so, dass ihr generell dann medium oder small, je nachdem, was für eine Kreatur ihr spielt, bleibt. Was ich mich eher frage, ist, wenn du quasi die Rage nimmst, also die Rage aktivierst, in einem kleinen Raum stehst und dann aus dem kleinen Raum rausgehst.
Ich finde, das bietet sehr coole Roleplay-Möglichkeiten, indem sich der Charakter einfach ständig den Kopf stößt.
Ja, das
und
das,
so über die Zeit immer so einen HP verliert oder so oder sehr viele Beulen am Kopf hat. Da kann man ein bisschen was machen auf jeden Fall. Aber ja, stimmt schon. Ich würde es aber, glaube ich, auch so auslegen. Plus, ich finde, je nachdem, wenn man diesen Charakter spielt, dann würde man als Spielleiter ja jetzt auch nicht unbedingt sagen, hey, ich biete meinem Spieler nur kleine Räume, außer man möchte ihn ärgern. Aber gut.
Aber eine Sache noch zu diesem Crushing Throat, also dieser dass man halt zusätzlichen Schaden bekommt oder Schaden ausführen kann, wenn man stärkebasierte Wurfwaffen verwendet. Ich muss gestehen, eine Sache, da haben wir auch schon mal, glaube ich, in einer anderen Unterklasse drüber geredet. Eine Sache, die ich bei D&D Klassen und Charakteren sehr unterrepräsentiert finde, sind Wurfwaffen.
Mhm, das stimmt. Und da kann man direkt jetzt, ich möchte die Überleitung nehmen, weil die Level-6-Fähigkeit spielt genau darauf ein. Weil oft sagt man, ja, Wurfwaffe, was ist das? Ist es ein Speer? Kann das irgendwie... Ich meine, theoretisch ist jede Waffe eine Wurfwaffe, je nachdem, wie man sie einsetzt. Ne? Klar. Aber das Problem ist ja meistens, wenn man das Ding wirft, dann ist es halt weg. und man hat keine andere Waffe. Es sei denn, man hat jetzt noch 10 Speere auf dem Rücken oder so, aber grundsätzlich ist das Ding weg. Aber bei diesem Charakter bzw. bei dieser Unterklasse ist es so, dass die Level-6-Fähigkeit genau dieses Problem angeht. Die Fähigkeit heißt Elemental Cleaver und da macht ihr euch im Endeffekt die Magie der Giants so ein bisschen zunutze und ihr könnt eine Waffe mit quasi Magie infusen und könnt dann sagen, okay, ich möchte diese Waffe einen bestimmten Schadenstyp ausführen lassen. Das kann sein Acid, das kann Kälte sein und das kann Feuer sein oder Donner und Lightning. Ganz wichtig, ihr könnt das auswählen direkt am Anfang, aber ihr könnt euch auch später mit einer Bonusaktion entscheiden, diesen Schadenstyp nochmal zu ändern, was mega nice ist. Weil grundsätzlich, je nachdem in welche Situation man gerät, man hat dann den falschen Schadenstyp ausgewählt, zum Beispiel Feuer, und man kämpft dann gegen einen Feuergiant oder so, nicht cool. Aber in dem Fall wird jedes Mal, wenn die Waffe infused ist, dieser Schaden, den ihr ausgewählt habt, nochmal zusätzlich, wenn ihr trefft, eben auf den Gegner gesetzt. Und das sind immer 1d6 des Schadens. Das finde ich aber gar nicht das Besondere hier, sondern die Waffe, die ihr infused, die könnt ihr auch werfen. Und sie hat eine Reichweite von 20 Fuß und sie hat eine normale Reichweite von 20 Fuß und eine lange Reichweite von 60 Fuß. Aber das Coole an dieser Fähigkeit ist, wenn ihr die Waffe werft, dann sobald sie trifft oder eben vorbeifliegt, erscheint sie sofort wieder in eurer Hand. Und das, finde ich, ist schon ganz mächtig, besonders wenn wir jetzt überlegen, ihr werft irgendwie einen fetten Kriegshammer oder so und knallt den auf irgendjemanden drauf und dann erscheint die Waffe direkt wieder in eurer Hand. Das kann man vor allem mit der Fähigkeit, die wir jetzt vorher besprochen haben, schon relativ cool einsetzen.
Und ich möchte diese Überleitung gerne nutzen zur nächsten Fähigkeit, denn jetzt kann ich mir, und auch das Thema von wegen witzige Roleplay-Möglichkeiten, ich meine, offensichtlich ist das von den Regeln nicht so gecovert, ne? Aber ich möchte es mir gerne kurz so vorstellen. Also die Level-10-Fähigkeit nennt sich nämlich Mighty Impel. Keine Ahnung, warum das Naming so ist, weil das, was es eigentlich ist, ist, ihr könnt Leute werfen. Und zwar, ihr könnt Wesen werfen, die medium oder small sind. Ihr könnt die tatsächlich 30 Fuß weit werfen, was derbe weit ist. Wenn die Kreatur das nicht möchte, also ihr könnt also Verbündete genauso wie Gegner schmeißen, aber wenn die Kreatur sich halt wehren möchte, dann kann sie einen Stärke-Saving-Throw machen und dann kann sie das entsprechend auch verhindern, wenn sie glücklich würfelt. Und wenn ihr diese Kreatur dann werft, bekommt die einfach ganz normalen Schaden für Fallen, ne? Also für diesen Prozess. So. Folgende Fragen. Erstens, mit diesem Crushing Throw, den ich anfangs besprochen habe, bekommt ihr, wenn ihr eine Thrown Weapon, also eine Wurfwaffe verwendet, mit der ihr mit eurem Stärkemodifikator, könnt ihr noch euren Rage Damage auf die Attack Roll drauf zuwerfen. Drauf zu addieren. So, ist der Halbling Rogue aus der eigenen Gruppe, den man wirft, eine stärkebasierte Thrown Weapon?
Ich würde sagen nein, aber für the Roleplay.
Wenn er sich ganz lang macht und den Dolch so nach oben hält.
So, exakt. Das ist alles eine Art, wie man das auslegt. Ich würde grundsätzlich sagen, rein regeltechnisch wahrscheinlich nein. Als Spielleiter würde ich es aber, glaube ich, so auslegen.
Und die zweite Frage, die dann darauf kommt, erscheint der Halbling wieder in der Hand, wenn er getroffen hat.
Die Frage ist, wie der Halbling dann aussieht, wenn er dann in deiner Hand wieder erscheint, je nachdem, wo er draufgeworfen wird. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist möglich. Vielleicht noch ganz wichtig, das Ganze ist ja immer nur, auch bei der Fake gerade eben, das ist natürlich immer nur möglich, wenn ihr in Rage seid. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach so, dass ihr die Waffen infusen könnt, wenn ihr einfach nur drumrum steht, sondern ihr müsst immer in Rage sein bei diesen Fähigkeiten. Deswegen ist das natürlich schon immer ein bisschen limitiert. Aber ich finde dennoch, einfach alles werfen, was geht.
Richtig. Und ich meine, so ein Halbling, ne, der liegt ja auch gut in der Hand. So. Wenn er so ein Dolch oder so ein Kurzschwert hat, dann kann man wie so ein Football. So mit so einem Spin. Dann kann man den einfach so in den Goblin reinwerfen.
Das gefällt mir sehr gut, die Idee. Vor allem mit dem Zurückkehren in die Hand. Ja.
Und aus der Sicht des Halblings rotiert man einfach immer nur so durch die Welt und wird zurückgeportet.
Ah, sehr gut. Ja, also ich finde, da gibt es gute Kombinationen. Die Frage ist halt auch einfach, ich finde, wenn man irgendwie einen Charakter schreibt, der ein bisschen dumm ist, Barbar natürlich.
Schreibt sich von selbst,
ja. Richtig, aber die Weapon, die er infused, ist einfach schon eine Fernkampfwaffe. Stell dir vor, der wirft einfach die ganze Zeit seinen Bogen.
Das wäre eigentlich ganz anders, das wäre auch gar nicht schlecht.
Ja. Das schreibt sich von selbst. Eine Fähigkeit haben wir noch, das ist die Level 14-Fähigkeit, die da heißt Demiurgic Colossus. Und da ist das Ganze, was wir eben beschrieben haben, mit Giant's Stature noch mal ein bisschen größer gedacht. Nämlich wird eure, wenn ihr Rage natürlich auch wieder, wird eure Reichweite um 10 Fuß vergrößert. Und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr eine Large-Kreatur oder sogar eine Huge-Kreatur werdet. Und ganz wichtig, ihr könnt dann auch diesen Mighty Impel, nämlich andere Dinge, Gegenstände und Personen werfen, auch nochmal vergrößern. Das heißt, ihr könnt sogar Large Creatures werfen. Das heißt, ihr könnt nicht nur den Halbling werfen, sondern ihr könnt auch den Paladin aus eurer Gruppe einfach wegwerfen.
Mit so einem Hammer.
Ja.
Und das gefällt mir richtig.
Das ist noch nicht alles. Euer Elemental Cleaver, der dann ja auch noch da ist, der macht nochmal zusätzlich jetzt 2d6 Schaden anstatt einfach nur 1d6 Schaden. Also alles wird ein bisschen mehr und ein bisschen größer.
Das ist sehr schön zusammengefasst. Also wie ihr schon merkt, im Prinzip, wenn ihr wirklich einfach groß, mächtig, furchteinflößend sein wollt, dann ist das eure Barbaren-Unterklasse. Ehrlicherweise fast, also ich find diesen Character-Build schon fast zu trivial, als dass er jetzt erst so spät da reinkommt.
Mhm.
Und nicht schon früher irgendwo aufgegriffen wurde.
Ja, früher wurde weniger geworfen.
Genau, zum einen das, aber auch dieses ganze Thema, ne, so den Barbaren so Giant-ähnlich zu machen. Ich glaube, wir hatten immer mal wieder Unterklassen von diversen Klassen, die so ein bisschen diese Giant-Anmutung hatten, ne? Also wir kommen auch noch zu dem ganzen Thema Runen, oder Runen sind ja sehr allgegenwärtig in dieser ganzen Giant-Lore, und da hatten wir, glaube ich, mal den, der heißt, glaube ich, sogar Rune Knight oder sowas, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall, den Kerl, der seine Rüstung und Waffen mit so Runen belegen kann, die dann zusätzliche Features bekommen. Und ich meine, dass dann halt so ein Barbar so riesenähnlich wird über seine Fähigkeiten weg, das scheint mir doch relativ, das scheint mir ein relativ großer Bedarf zu sein bei den Barbaren-Spielern, würde ich behaupten.
Ja, ja, und was man auch nicht vergessen darf, ich finde, diese ganze Runen-Thematik wurde halt auch viel zu spät aufgegriffen. Das war, glaube ich, bei früheren Editionen deutlich anders. Bin ganz froh, dass das jetzt dazugekommen ist, weil ich finde, also der Artificer ist dann ja auch relativ spät gekommen, aber ich finde so dieses Infusen von Gegenständen, das ist schon noch so eine andere Magie, die eben die anderen Zauberwirkerklassen eben nicht können, beziehungsweise einfach nicht als Standardmechanik in ihrem Repertoire haben. Und ich finde, das macht es eigentlich auch ganz spannend, gerade wenn man dann zum Beispiel Gegenstände infused, die auch andere noch tragen können, und ihr könnt eure Gruppe dann je nachdem so ein bisschen aufbessern. Finde ich ganz spannend.
Unbedingt. Also ich bin ja bekennender Fan von Supporter-Klassen. Und natürlich gibt es unter den Magiewirkern eine ganze Menge Spells und tatsächlich Spellschulen, die halt tendenziell so Supporter-Spells mit sich bringen. Ne? Also der Kleriker kann ja beispielsweise nicht nur heilen, sondern hat ein ganzes Füllhorn an Spells, die supportive sind. Aber dieses Infusen-Gedöns, sei es jetzt über den Artificer, über die Runen oder was auch immer, gibt da, finde ich, eine super interessante neue Ebene, weil das halt sozusagen die anderen Mitspieler so ein bisschen enabled, jetzt wird es richtig denglisch mal wieder, so ein bisschen der Situation angepasst, mit ihrem Equipment umzugehen.
Ja.
Ja, das finde ich halt ganz interessant. Und deswegen bin ich auch einfach großer Verfechter der Artificer-Klasse.
Ja, bin ich bei dir. Apropos Denglisch, ich hatte gestern ein Gespräch, wo ich mitten im Gespräch gesagt hatte, ich hatte eine Epiphany. Wer spricht so? Das war mir in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe, auch richtig unangenehm, weil ich dachte, bist du dumm?
Das ist sogar für mein Skill schon ganz gut, ja.
Ja.
Merkst du auch selbst, ne?
Ja, schwierig.
Eine ehemalige Chefin von mir meinte mal irgendwann so mitten so im, einfach im, mitten im Gespräch so, ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht, wie das so läuft, das ist schon alles noch total up in the air. Das war schon, da war ich auch schon kurz davor zu brechen. Leider habe ich mich in meinem weiteren Leben sehr häufig erwischt, wo ich das dann auch mal gesagt
habe. Ja. Ich muss auch zugeben, ich glaube, unsere Hörer wissen das auch, dass wir sehr schnell gerne in englische Phrasen verfallen. Dadurch, dass wir immer die englischen Bücher haben, das hilft dann auch nicht, ne? Aber
Zum einen, ich glaube sogar ein Kommentar von einem von euch da draußen war, glaube ich, sogar von einem der letzten 3, 4, 5 Folgen oder sowas, dass wir nochmal großes Lob bekommen haben für die Masse an Beleidigungen und englischen Worten und Amerikanismen, die in der Folge aufkommen. Ja, wir bemühen uns, Freunde der Sonne, wir bemühen uns.
Das ist das Feedback, das wir haben wollen.
Das sind unsere Stärken.
So, machen wir weiter bei den Backgrounds, die es in diesem Buch gibt. Das sind ganze 2 Backgrounds. Muss ich zugeben, hätte ich mir ein paar mehr gewünscht. Das ist alles relativ, will ich nicht sagen, simpel, aber ich hätte jetzt gesagt, wenn man gefragt hätte, welche Backgrounds sind hier auf jeden Fall drin, die 2 sind es auf jeden Fall. Ganz wichtig, wie es so oft der Fall ist bei diesen neueren Backgrounds, im Gegensatz zu den alten Backgrounds, meistens kriegt man noch ein Talent mit dazu. Also es ist nicht nur die Backstory, sondern man kriegt auch wirklich nochmal einen Bonus irgendwie. Sollte man in diesem Fall eben nicht einen dieser Backgrounds, die hier drin sind, von den 2 auswählen, sondern einen anderen Background aus dem Player's Handbook, dann bekommt man laut diesem Buch die beiden Talente Skilled und Tough, also eins der beiden, darf man sich auswählen. Finde ich ganz nett, zumindest um die Gruppe so ein bisschen balanced zu halten. Ansonsten ist es immer ein bisschen blöd, wenn irgendwie, ja, man sucht einen dieser Backgrounds aus und die anderen suchen sich einen klassischen, weiß ich nicht, adligen Background aus und kriegt aber kein, derjenige Spieler kriegt dann kein Talent. Der Spieler, der sich hier den Giant Background aussucht, kriegt schon ein Talent. Finde ich schwierig, deswegen das so zu lösen als Spielleiter, finde ich super. Andernfalls, vor allem weil diese hier in dem Buch auch relativ mächtig sind, könnte man als Spielleiter natürlich auch sagen, ich erlaube das gar nicht, irgendwelche Talente hinzuzufügen. Das ist aber natürlich immer ein bisschen Auslegungssache.
Ja, unbedingt. Also das steht auch nochmal explizit hier drin, ne? Also, dass wir, dass sowas natürlich dann vom Spielleiter entschieden werden muss. Generell Feeds mit Hintergründen zu verbinden, wie du schon gesagt hast, ist irgendwie eine relativ neumodische Geschichte. Ich finde es auf der einen Seite gut, weil ansonsten Backgrounds auch immer so ein bisschen irgendwie so ein ins Hintertreffen geraten sind, was die Charaktererstellung angeht. Um nicht zu sagen, auch viel Irrelevanz mit sich gebracht haben. Ich fand ehrlicherweise Hintergründe nur dann relevant oder ausschlaggebend, wenn der Spieler sich auch darauf committed hat, sie in sein Roleplay mit einzubeziehen. Ja. Ansonsten war das echt auch teilweise etwas, was extrem schnell in Vergessenheit geraten ist. Dadurch, dass das mit dem Feed verbunden ist, kriegt das natürlich wirklich extrem viel mehr Aufmerksamkeit von den Spielern. Spieler setzen sich damit mehr auseinander, weil Feeds halt wirklich, wirklich mächtig sein können. Gerade in Kombination mit bestimmten Klassen und Unterklassen und Fähigkeiten kann das schon wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Deswegen, ich finde den Schritt eigentlich gut. Ich habe ehrlicherweise noch nicht so eine richtige Meinung zum Balancing.
Ja, also ich meine, wir können ja gleich mal welche besprechen, die hier drin sind. Also zumindest besprechen wir auf jeden Fall die beiden, die bei den Backgrounds dabei sind. Ich finde, Balancing-seitig egalisiert sich das so ein bisschen gegen Ende, beziehungsweise bei höheren Leveln. Gerade am Anfang finde ich es teilweise ein bisschen overpowered. Vor allem, wenn wir darüber sprechen, dass du das Feature halt schon auf Level 1 bekommst,
ja, nicht
auf
Level 4. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja.
Da sind ein paar Sachen dabei. Zum Beispiel hier im Buch sind auch viele Feats dabei, die man wirklich erst auch auf Level 4 wählen kann. Aber gewisse Sachen weiß ich nicht. Weil ich meine, es ist nicht umsonst, dass du sonst einfach den Ability Score Increase liegen lassen musst, um ein Feat zu bekommen. Das zeigt ja schon, wie mächtig die ganzen Sachen sind. Aber springen wir erstmal rein. Der erste Background ist der Giant Foundling. Und das ist genau das, was ein Foundling sagt. Ihr wurdet von Giants gefunden als kleines Kind oder als Jugendlicher und wurdet von den Giants aufgezogen, von welchen Giants auch immer. Das könnt ihr euch natürlich selbst erstellen. Es gibt wie immer hier ein Table, wo ihr euch auch Sachen auswürfeln könnt von eurem Background her oder ihr überlegt euch eben selbst was. Wirklich viel abseits des Feeds bekommt ihr nicht. Ihr bekommt Proficiency in Intimidation und in Survival und ihr könnt natürlich Giant sprechen, klar, plus eine Sprache eurer Wahl. Vom Equipment kriegt ihr einfach einen ganz normalen Traveler's Backpack. Also da nichts Besonderes. Aber wie gesagt, das Feed ist besonders, denn ihr bekommt das Feature bzw. Feed Strike of the Giants. Und Strike of the Giants heißt das folgende. Ihr könnt tatsächlich jedes Mal, wenn ihr angreift, nochmal zusätzlichen Schaden hinzufügen. Und je nachdem, was ihr euch da auswählt, beziehungsweise welchen Effekt ihr euch auswählt, hat das natürlich verschiedene Ergebnisse. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich habe den Effekt Fire Strike. Dann, wenn ihr treffen solltet, kriegt euer Ziel nochmal zusätzlich einen D10 Schaden. Und das ist genau das, was ich eben meinte. Auf Level 1 kann das schon extrem viel ausmachen. Aber gleichzeitig sind auch so Sachen dabei wie Cloud Strike. Dann bekommt das Ziel 1d4 Donnerschaden. Und ganz wichtig, wenn das Ziel dann auch eine Kreatur ist, dann muss es nochmal einen Weisheits-Saving-Throw machen. Ansonsten, wenn es den nicht schafft, dann seid ihr unsichtbar für diese Kreatur. Eben wegen Cloud Strike bis zum nächsten Zug. Das kann auch extrem mächtig sein. Also da ein bisschen schauen, worauf ihr Bock habt. Ganz wichtig, wenn ihr dieses Feed einsetzen wollt, dann könnt ihr das so oft machen, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist. Das Ganze bekommt ihr dann nach einer langen Rast wieder zurück. Aber trotzdem, ich finde, das einzusetzen, ich meine, 1d10 Schaden zusätzlich kann auf Level 1 halt gerade für so einen Endgegner auch schon, ne, der One-Kill oder der One-Shot sein. Ne?
Ja, unbedingt. Also der Goblin Warlord tut mir leid, der dann da rumsteht mit seinen 8 Hitpoints. Gerade dieser Aspekt, dass die Feeds auf Level 1 zur Verfügung stehen, ne, das ist schon wirklich gigantisch groß. Insbesondere, weil ja die Feeds auch tatsächlich, obwohl, die Feeds konkret jetzt nicht. Okay, da kann man es ein bisschen, relativieren, weil ja auch diverse Feeds Attributerhöhungen haben. Mhm. Ergo könntest du, also wenn das so wäre, was es nicht ist, wäre es ja so, wenn du irgendwelche Feeds auf Level 1 nehmen könntest, dass du sogar auf Level 1 schon deine Attribute pushen kannst. Aber ich glaube, die besagten Feeds haben ja alle keine Attributserhöhung, ne?
Also zumindest die jetzt bei den beiden Backgrounds dabei sind.
Nicht. Und auch nicht Skilled und Toughness, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Gut, kommen wir zum zweiten Hintergrund. Das ist der Rune Carver. Der ist natürlich jetzt auch relativ unüberraschend nach unserem Intro von vorhin. Also auch das Thema Runen wird hier nochmal ein bisschen mehr ausgespielt und entsprechend braucht es natürlich auch Leute, die diese Runen in etwas reinschnitzen können. Auch hier sind, sage ich mal, die Grundvoraussetzungen oder die Grundbestandteile des Hintergrundes erstmal recht unspektakulär. Ihr bekommt Skill Proficiencies in History and Perception, ihr bekommt Tool Proficiencies für Artisans Tools, weil ihr müsst die Sachen ja irgendwo reinschnitzen. Ihr bekommt als Sprache Giant und bekommt auch eben ein Set an Artisan Tools. So eine stilistische Mitgift, die ihr bekommt, ist, dass es noch so verschiedene Runenstile gibt. Also die Beschreibung des Rune-Carvers geht so ein bisschen dahin, dass ihr natürlich irgendwie durch irgendeine Schule oder durch durch euer Leben irgendwie gelernt habt, diese Runen zu verwenden und irgendwo aufzubringen, und wie ihr das genau macht, hängt natürlich so ein bisschen an euch und wie ihr das gelernt habt, und da gibt euch das Regelwerk entsprechend so ein paar Möglichkeiten, ein paar Stilistiken an die Hand, die ihr euch ausdenken könnt, aber auch hier immer, ne, also auch immer mein und unser Appell, ja, also da ist auch der Kreativität keine Grenze gesetzt. Ne? Im Zweifelsfall nehmt diese Listen, die euch das Regelbuch da gibt, einfach als Inspiration. Ist cooler Stuff dabei, gar keine Frage, aber wenn ihr da irgendwie eigene Ideen habt, sprecht sie mit eurem Spielleiter ab. Das ist ja dann eher Fluff als alles andere. Aber auch in diesem Background geht es darum, dass ihr ein Feature bekommt, und zwar den Rune Shaper. Und da, wie der Name unschwer erkennen lässt, geht es auch natürlich darum, dass ihr das Ganze Runen irgendwo draufbringen, professionalisiert habt. Und natürlich geht es auch darum, dass ihr, wenn ihr diesen Hintergrund dann habt, natürlich auch Runen kennen und können müsst. Und das macht ihr dann quasi über dieses Feature Rune Shaper.
im Prinzip, also dieses, die, der, das, das Feed an, der Feed an sich ist relativ komplex erklärt, weil es diverse Einschlüsse und Ausschlüsse gibt und diverse Eigenschaften und so weiter und so fort. Im Prinzip, ich möchte es mal versuchen, extrem zu simplifizieren. Es geht eigentlich darum, um zwei Dinge. Erstens, ihr lernt Comprehend Languages. Das ist ein Spell, wenn ich einen richtig im Kopf habe, dass ihr quasi alles verstehen könnt, wenn ihr, dass ihr einfach der perfekte Übersetzer seid. Ja. Und der zweite Aspekt ist Rune Magic. Und das ist der signifikante Teil dieses Feeds. Denn ihr könnt eine Anzahl von Runen lernen, wie die Hälfte eures Proficiency-Bonus ist. Das ergo ist es schon mal nicht allzu viel, das muss man jetzt immer dazu sagen. Und im Zweifelsfall immer auch noch runtergerundet, wollte ich gerade sagen. Im Zweifelsfall also abgerundet. Ergo könnt ihr schon so ein bisschen abschätzen, wie mächtig das Ding sein kann, weil es wirklich nicht besonders viel ist. Und es gibt dann eine ganze Liste von verschiedenen Runen, die ihr kennen könnt. Ich überschlage es gerade mal, ich glaube, es sind so 12 ungefähr. Und all diese Runen stehen für einen bestimmten Spell. Und diese Runen könnt ihr dann auf Gegenstände anbringen, also auf Rüstung und ähnlich oder Waffen. Und entsprechend bekommt der Träger dann Fähigkeiten über diesen Spell. Jetzt ist es mal so ganz in a nutshell. Wie gesagt, es gibt diverse Disclaimer, was passiert, wenn er das nicht mehr hat, was passiert, wenn das nicht aufgebracht ist und so weiter und so fort. Aber das ist so das ganze Thema in a nutshell. Und wenn ihr immer ein zusätzliches Level, also wenn ihr ein Level aufsteigt, könnt ihr eines dieser oder einen dieser Runen ersetzen. Also bleibt ihr auch so ein bisschen vielfältig oder so ein bisschen situationsabhängig oder situationsoptimiert, sagen wir so, falls ihr sich irgendwie euer Setting ändert oder ihr euch oder ihr glaubt, irgendwann einem konkreten Feind gegenüberzustehen, wo vielleicht der ein oder andere Spell besonders gut ist. Und der Spread an Spells ist tatsächlich relativ hoch. Also ihr habt, sag ich mal, relativ extrem schadensorientierte Fähigkeiten wie Inflict Wounds, was bekanntermaßen sehr einer der stärksten low-leveligen Schadensspells ist. Ihr habt aber auch zum Beispiel so Sachen wie Armor of Agathys, was ein sehr beliebter und populärer Schutzzauber ist. Ihr habt auch sowas wie Goodberry, was einfach ein Heilspell ist. Also ihr seid da sehr versatile mit dem ganzen Thema. Und entsprechend natürlich für diesen Background auch wunderbar, um vielleicht tatsächlich eine Supporter-Klasse in irgendeiner Art und Weise zu spielen.
Ja, wobei man muss dazu sagen, Supporter-Klasse im Hinblick auf Goodberry, ja, aber man kann die Runen ja nicht weitergeben. Also man kann sie nur selbst einsetzen. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied mit, dass man andere Gegenstände infusen kann, weil der infuste Gegenstand kann dann auch wirklich nur von dir selbst benutzt werden. Das
genau,
ist ein bisschen schade, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man hätte es auch anders lösen können. Aber
dann wäre es halt richtig cool. Dann ist es ein Tinker.
Wollte ich gerade sagen. Andererseits wäre es, je nachdem, wie das dann umgesetzt wird, natürlich dann auch, wenn man das irgendwie einem Barbar nochmal gibt, zusätzlich doch ein bisschen zu mächtig
vielleicht. Auf jeden Fall. Aber also wir haben auch Goodberry, wir haben dabei auch sowas, also auch, mal, auch relevant gute Spells, muss man echt sagen. Ne? Also wir haben Goodberry dabei, ich weiß jetzt nicht, das ist vielleicht ein schlechter Spell für einen mega coolen Spell. Burning Hands ist mega, mega spannend. Amok auf Agathys habe ich schon genannt. Entangle ist halt gerade für eine Supporter-Klasse für so Crowd Control und sowas mega mächtig. Sanctuary ist ein super krasser Schutzspell, na gut, auch wieder für ihn selbst. Fog Cloud, mega stark. Also deswegen, da ist schon eine ganze Menge Stuff dabei, um da versatile zu bleiben. Und wirklich, wirklich sehr, sehr starkes Feed. Und ne, nur nochmal, um es euch in Erinnerung zu rufen, wir reden halt immer noch von Level 1. Also das ist schon wirklich, ein ziemlicher Brocken.
Ja. Ja, und das war es tatsächlich dann auch mit den beiden Feeds. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar andere Feeds hier drin, die auch, finde ich, relativ mächtig sind, wie ich eben schon gesagt habe. Oftmals ist es der Fall, dass einfach nur Level 4 schon eine Voraussetzung ist für die verschiedenen Talente. Zum Beispiel Guild of the Cloud Giant, wo, wie gesagt, Level 4 Voraussetzung ist. Und da haben wir das tatsächlich mit dem Modifier. Da könnt ihr eure Stärke oder Konstitution oder Charisma um einen Punkt verbessern. Gleichzeitig bekommt ihr aber auch noch Cloudy Escape und das heißt so viel, dass wenn ihr getroffen werdet von beziehungsweise attackiert werdet und dann auch dementsprechend Schaden bekommt, dann könnt ihr euch Resistance geben zu dem jeweiligen Schaden. Was ja auch mega viel wert ist schon, aber das nicht nur nicht alles, denn ihr könnt euch dann auch einfach wegteleportieren, wenn ihr keinen Bock habt auf die Person vor euch. Und da seht ihr schon, das ist halt wirklich extrem mächtig. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass das so oft angewendet werden kann, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist und wir bei Level 4 schon nicht mehr über nur plus 2 reden, dann würde ich fast schon sagen, je nachdem, welchen Charakter man spielt, kann das schon recht overpowered sein. Plus man kann es ja auch so flexibel einsetzen, dass man irgendwie als Tank sich hin und her teleportiert, um einfach dahin, wo gerade die Action ist. Kann man schon gut einsetzen. Und die sind alle so ein bisschen... Also das, wie gesagt, auch die anderen Talente sind meiner Meinung nach ein bisschen over the top. Würde ich als Spieler da vielleicht nochmal drauf gucken, ob das nicht ein bisschen zu viel ist für meine Kampagne. Aber grundsätzlich sind hier ein paar coole Sachen dabei. Wir gehen jetzt nicht auf alles ein, das wäre ein bisschen zu viel für die Folge. Aber alles natürlich dann jeweils immer auf die Giants angepasst, auf verschiedene Giant-Typen, wie jetzt Storm Giant, Cloud Giant, Fire Giant und so weiter. Kann man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.
Ich bin da komplett bei dir. Ich finde diese Feeds oder wirklich wahnsinnig mächtig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch mit diesem Thema, dass halt irgendwie diese beiden Backgrounds direkt diese doch auch sehr starken Feeds bekommen, dass auch dieses Thema ist, dass andere Backgrounds oder andere Charaktere diese auch noch zusätzliche Feeds bekommen können und so weiter und so fort, macht das für mich so ein bisschen den Anschein, dass das Ganze im Kontext eines Riesenabenteuers geschrieben wurde. Ne? Also letztendlich geht es darum, wenn ihr ein Riesenabenteuer spielt und es gibt nicht so viele riesenfokussierte Abenteuer. Ne? Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann hört da gerne mal in die Folge von Sascha und mir rein zu Storm King's Thunder. Das ist irgendwie 5-6 Folgen her oder so, wo wir so ein bisschen mehr darauf eingehen und auch nochmal sehr viel detaillierter auf diese Riesenlore eingehen und dann natürlich dann auch gerade für euch Spielleiter ein bisschen mehr spoilern werden oder es gespoilert haben. Aber Riesen sind nun mal einfach freaking mächtige Typen und Typinnen. Entsprechend macht das ehrlicherweise, also das klingt mega mächtig und ist auch mega mächtig, aber wenn halt eine Axt mit, keine Ahnung, 4d10 plus 10 Schaden auf deinen Kopf runtersaust, hilft dir der Tough Feed auch nicht mehr.
Nee, aber der Teleport vielleicht.
Genau sieht's aus. Dann ist das vielleicht genau die eine Fähigkeit, die euch den Kopf dann auch wieder rettet. Nee, deswegen, das ist schon alles, das ist schon wirklich mächtig, aber für euch Spielleiter, beachtet so ein bisschen den Kontext, wie dieses Abenteuer strukturiert ist und bewertet das dann vielleicht nochmal. Wie gesagt, ich habe da aktuell nicht so richtig viel Meinung zu oder nicht so richtig viel Emotionen zu, wenn es um das Balancing geht, die diese Sachen mit sich bringen. Aber es wirkt auf jeden Fall so, als ob es extrem mächtig ist im Vergleich zu anderen Settings und anderen Charakterbuilds dann.
Ja.
Apropos extrem mächtig zu anderen Charakterbuilds, das wird eine wilde Überleitung. Wir sitzen hier am Esstisch und vor mir sehe ich dieses komische Lego-Blumen-Rack. Ist das dieses komische Scheißgeschenk,
was man dazu bekommen hat? Das ist das super Geschenk, was ich dazu bekommen habe.
Das sieht mega kacke aus.
Ja gut,
also ich sehe es
auch noch eingepackt.
Ich sehe es hier in der Packung, aber auf der Packung sieht das schon Müll aus.
Ja, ich kann dir nachher auch die Mimik-Truhe mal zeigen, die ist noch eingepackt.
Hast du noch alles eingepackt?
Ich habe noch alles eingepackt, ich bin noch nicht dazu gekommen. Hauptsache besitzen, das war mir wichtig.
Fair.
Ja, wenn ich Urlaub habe, dann werde ich planen, das zu bauen und dementsprechend natürlich auch auf Instagram zu teilen auf unserem Kanal.
Aber diese Flowerwall ist ja wirklich ein absolutes Quatschgeschenk. Das will ja niemand haben. Das ist ja, das sieht ja, also ich meine, Lego hat auch angefangen vor ein paar Jahren vielleicht sogar mittlerweile, diese Blumenbouquets.
Die finde ich auch relativ cool.
Die finde ich auch relativ cool. Aber das ist ja ein schlechter Scherz.
Ja gut, gibt's halt umsonst dazu.
Ja, also, okay.
Ne, das, dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber so anyway. Da wir schon relativ weit fortgeschritten sind mit der Zeit, würde ich sagen, wir gehen zum zweiten Kapitel über, beziehungsweise wir wollen natürlich jetzt nicht super detailreich auf Kapitel 2 und 3 eingehen. Aber wir wollen zumindest sagen, was euch diese Kapitel denn bieten und auf was ihr erwarten könnt. Die Kapitel sind aufgeteilt bei Kapitel 2 mit Giants in Play, nennt das genau das, was es heißt, nämlich wie verhalten sich Giants, welche Rangordnung haben sie untereinander, wie verhalten sie sich zu euch oder zu einer Abenteuergruppe, wie sind die sozialen Strukturen und so weiter. Und gleichzeitig Kapitel 3 bietet nochmal verschiedene Möglichkeiten, um Abenteuer mit Giants bzw. Riesen zu erstellen. Relativ viel Content da. Ganz wichtig, und das möchte ich dir nochmal sagen, ich glaube, ich habe noch kein D&D-Buch gesehen, wo so viele Tables drin sind. Also man kann sich hier wirklich ganze Abenteuer und Hintergrundstories auswürfeln, wie man lustig ist. Gefühlt sind auf jeder Seite mindestens 2 Tables immer zu finden. Und das Spannende hierbei ist, solltet ihr zum Beispiel eins der neueren Monsterbücher nicht haben, dann gibt es die Möglichkeit, anstatt zum Beispiel einem D12, wie der Table es sagt, einfach den D10 zu wählen. Das heißt, angenommen, es sind 2 Monster in diesem Table, die es nur in den neueren Büchern gibt, dann sind diese immer bei 11 und 12 untergebracht und es wird euch explizit gesagt, hey, wenn du nur das alte Monsterhandbuch besitzt, dann würfel nur den D10, weil die Monster, die da drin sind, sind von 1 bis 10 untergebracht und die neueren auf den 12. Dann könnt ihr entscheiden, okay, wenn ihr das Buch habt, dann werfe ich halt einen D12. Wenn ihr es nicht habt, dann werfe ich halt nur einen D10.
Finde ich ehrlicherweise super cool. Also, weil ich hab darüber hatten wir geredet, als Monsters of the Multiverse rausgekommen ist, ne? Dass das so ein bisschen Volos Guide to Monsters natürlich irgendwie ersetzt hat und dann halt die große, erstmal der Frust natürlich da ist, zu sagen, okay, ich habe mir ein Buch gekauft, was jetzt einfach überarbeitet wurde. Mhm. Und das zweite Thema, und dann natürlich dieser Frust dadurch so ein bisschen neutralisiert wird, ne? Also wenn man dann halt irgendwie gesagt hat, fuck it, ich gebe jetzt nicht nochmal 50 Euro für den gleichen Bums aus, nur weil ein paar Sachen überarbeitet sind, dann wird man hier trotzdem noch irgendwie mitgenommen. Habe ich ehrlicherweise von Wizards of the Coast nicht erwartet.
Das stimmt. Vielleicht kommt es aber auch von dem Hintergrund, dass sich viele Leute beschwert haben, wer weiß. Aber trotzdem sehr cool gemacht. Plus, was man auch nicht vergessen darf, oftmals sind diese Tables ja relativ, ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber relativ einfach gehalten von dem, was da drin steht. Und das finde ich hier komplett anders. Also zum Beispiel direkt der erste Table in diesem Kapitel, wo es darum geht, wie sich so simple Verhaltensweisen von Riesen, wo so Sachen dabei sind, wie der Riese benutzt einen Dolch als Zahnstocher und ein Kurzschwert als Brieföffner oder so. So simple Sachen sind da drin, die aber trotzdem so gut sind, dass sie fürs Roleplaying und beziehungsweise fürs Erzählen vom Spielleiter wirklich für Atmosphäre sorgen. Und das zieht sich durch das ganze Buch so durch. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass man sonst immer nur so ein bisschen sagt, okay, das ist jetzt Inspiration, sondern hier kann man wirklich mal die Sachen, die hier drin stehen, auch direkt nehmen und auch übernehmen in seine Abenteuer.
Und das ist tatsächlich, zählt für 2 Kapitel, also für Kapitel 3 und 4, die finde ich nämlich beide extrem gut. Kapitel 3 und 4 sind explizit an euch Spielleiter gerichtet. Die geben euch nämlich eine wunderbare Vielzahl, Christian, du hast ja gerade schon gesagt, zum Thema, wie binde ich Riesen in meine Abenteuer ein? Nämlich, man muss ja ehrlicherweise gestehen, wie eben schon gesagt, es gibt nicht so viele riesenfokussierte Abenteuer. Ehrlicherweise, im Gegensatz zu Drachen, tauchen Riesen auch selten einfach mal in anderen Abenteuern auf. Bei Drachen sind da etwas omnipräsenter. Aber Riesen sind halt super cool. Deswegen ist es definitiv nachzuvollziehen, wenn man als Spielleiter oder auch als Spielergruppe einfach Bock hat, mal Riesen über den Weg zu laufen. Und es gibt hier wirklich sehr smarte, sympathische, clevere Arten und Weisen, wie Riesen oder Ideen wie oder Ansätze, wie man halt Riesen in das Abenteuer einbauen kann, die halt ein bisschen geiler sind als einfach, da steht ein Riese, der macht böse Dinge und attackiert den doch. So, ne? Also auch gar nicht mal so im Sinne, also auch gerade für Charaktergruppen, die gar nicht in der Lage sind, einen Riesen zu bekämpfen, weil die Stärkeunterschiede zu groß sind, gibt es trotzdem hier coole Ansätze, wie man Riesen einbinden kann, ohne dass man halt direkt aufs Maul bekommt. Also es ist schon wirklich sehr, sehr cool gemacht. Da hat jemand wirklich drüber nachgedacht, so scheint es zumindest. Und das Kapitel 4, da geht es mehr so um die Heimstätten von Riesen oder wichtige Orte in Bezug zu Riesen, die natürlich auch es wert sind, untersucht zu werden von einer Spielergruppe und die in ihrer Art und Weise wahnsinnig episch sein können. Also wir wollen hier auch nicht weiter ins Detail gehen, weil euch als Spieler das natürlich auch dann in gewisser Weise überraschen soll oder begeistern soll. Aber ihr, liebe Spielleiter, guckt da auf jeden Fall mal ins Kapitel 3 und 4, wenn ihr Bock habt, eure Spieler mal auf Riesen treffen zu lassen. Es ist auch tatsächlich so gut geschrieben oder so gut umschrieben, dass sich quasi diese, sowohl diese Orte als auch diese Szenerien, die da beschrieben werden, in so ziemlich jedes Abenteuer einfließen lassen, ne, oder einbinden lassen sollten. Also, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, eure Spieler brauchen jetzt mal irgendwie ein bisschen Abwechslung vom aktuellen Abenteuer oder so einen kleinen Ausreißer, wo man irgendwie mal was Neues erlebt, dann ist das vielleicht genau das, was ihr braucht.
Ja, bin ich bei dir. Plus, natürlich gibt es hier auch verschiedene neue magische Gegenstände und Monster. Kapitel 5 befasst sich so ein bisschen nicht nur mit den magischen Gegenständen, sondern eben auch mit den Gegenständen, die ihr findet, wenn ihr einen Giant tötet. Denn die Lore ist so ein bisschen geschrieben, dass wirklich jeder Giant immer einen riesigen, ja, ein Bag bei sich trägt, wo er verschiedene Sachen sammelt, die er über die Jahrzehnte hinweg einfach gefunden hat. Und die ändern sich, je nachdem, welcher Giant es ist. Also es ist unterschiedlich, ob es ein Feuer-Giant ist, ob es ein Cloud-Giant ist und so weiter. Da sind verschiedene unterschiedliche Gegenstände dann in dem Bag drin. Plus, ihr habt hier auch wieder wunderbare Tables, wo Sachen drinstehen, wie zum Beispiel beim Cloud-Giant ist, wenn ihr eine 2 würfelt, einfach ein riesiger Mortar und verschiedene Steine einfach nur. Das bringt euch jetzt nicht so viel, aber gleichzeitig kann es auch sein, dass ihr einfach irgendwie ein Meteor findet oder so für 150 Goldmünzen. Da sind ganz witzige Sachen dabei oder irgendwie ein goldenes Ei oder so von einer riesigen Gans, die übrigens Giants natürlich bei sich halten. Da gibt es ganz witzige Sachen, kann man ein bisschen mitarbeiten. Bei den magischen Gegenständen, finde ich, sind auch gute Sachen dabei. Zumindest passen sie sehr gut natürlich zu Giant-Abenteuern. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, da sticht jetzt irgendwas richtig krass hinaus. Das passt meistens wirklich eher nur komplett zu Abenteuern mit Riesen. Zu anderen Abenteuern sind die schon brauchbar, klar, aber thematisch gesehen natürlich immer ein bisschen schwierig zu connecten.
Und ich würde gerne die beiden Punkte, die du gerade schon angesprochen hast, als Überleitung nehmen zum letzten Kapitel des Buches. Und das ist das sehr, sehr ausführliche Bestiary. Also eine wirklich recht große, wir reden über insgesamt 70 Seiten rund um Monster, neue Kreaturen, die dann im Kontext von Riesen aufkommen. Und da ist wirklich spektakulärer Shit dabei, muss man wirklich sagen. Wir reden auch davon, dass, glaube ich, so das durchschnittliche Challenge-Rating gefühlt bei 20 liegt. So. Also auf jeden Fall das nochmal sehr klar macht, dass wenn man sich in diese Bereiche von Giants begibt, das kein Spaß wird. Es gibt so ein paar kleine Ausreißer und zwei hast du davon schon genannt oder einen hast du genannt und das ist die Giant Goose. Tatsächlich ist Giant, also gigantische Gänse oder riesige Gänse, ist anscheinend so ein Ding.
Ist so ein bisschen märchenbehaftet, ne?
Ja. Dabei. Genau, und das ist schon ganz nice. Also macht auf jeden Fall Bock. Ist immer so ein wiederkehrendes Element. Also sei es jetzt riesige Gänse, als auch riesige Gänse-Eier und goldene Gänse-Eier und Co. Das ist immer, das zieht sich so ein bisschen durch. Und das andere, und das ist auch tatsächlich eines meiner Lieblingswesen, die dort beschrieben werden, ist der Bag Jelly. Der Schmock, der sich im unteren Bereich des Riesenbeutels dann irgendwann angesammelt hat über die Dekaden, ist dann anscheinend irgendwann zu einem lebendigen Organismus geworden, der euch angreifen wird, wenn er denn gefunden wird, beziehungsweise wenn ihr dann so eine Tasche lootet, oder es ist jetzt nicht gesagt, dass es in jedem Bag ist, aber anscheinend kann das passieren. Letztendlich ist dieser Bag-Jelly nicht besonders gefährlich, aber nichtsdestotrotz fand ich es eine witzige Idee, dass es sowas gibt.
Ja. Ja, also mein Liebling ist natürlich auch die Gans. Vor allem, die Gans finde ich gar nicht so witzig, weil klar, es ist halt eine große Gans, die so ein bisschen als Wachhund eingesetzt wird, was ja im echten Leben auch öfters der Fall ist, weil Gänse sind die besten Wachtiere. Aber ich finde tatsächlich dieses goldene Ei, was die Gänse legen, übrigens nur einmal, eins im Jahr, glaube ich, roundabout, was in diesem Ei drin ist, finde ich viel witziger, weil erstens ist die Schale natürlich schon mal relativ viel wert, also 100 Goldmünzen nur für die Schale, aber hier gibt es auch wieder einen wunderbaren Table, um zu gucken, wenn denn die Abenteurer so ein Ei finden, dann kann dieses Ei natürlich unterschiedliche Sachen enthalten. Und das kann sowas sein wie, das Ding ist komplett leer, aber dafür ist in der Innenseite der Schale ein wunderbares Gedicht reingeschrieben. Das kann aber auch sowas sein wie, dass das Ei so eine Pearl of Power enthält. Und das ist ja schon ein relativ mächtiger Gegenstand. Oder es könnte auch einfach sein, dass das Ei noch ein kleineres Schoko-Ei enthält. Und das finde ich alles ziemlich witzig. Da kann man ein bisschen mit rumspielen als Spielleiter und vielleicht sich noch andere Sachen überlegen. Sorgt auf jeden Fall für ganz witzige Roleplay-Momente. Das zweite Monster, was ich noch ansprechen müsste, man muss natürlich sagen, hier sind halt auch ultra viele verschiedene Riesenmonster drin. Ne? Also von Hill Giant über Fire Giant und so weiter in verschiedensten Variationen. Ich glaube, es gibt sogar auch ein Elitid, kein Giant, weil das ist nicht möglich, aber
ein Ettin,
genau, weil da ist es möglich, aber auch nur, wenn beide Köpfe befallen werden. Kleine Ausnahme. Aber eins meiner Lieblingsmonster hier drin ist die Grinning Cat. Und ich glaube, die ist natürlich so ein bisschen angelehnt an Alice im Wunderland. Jeder kennt, glaube ich, die Grinsekatze daraus. Und diese Grinning Cats, die sind tatsächlich vom Challenge-Rating gar nicht so groß. Aber deren Trait ist, sie können sich unsichtbar machen. Und sie haben großen Spaß daran, Abenteuer und alle Leute, die an ihrem Weg vorbeikommen, zu verunsichern, ein bisschen zu teasen und vielleicht in eine falsche Richtung zu schicken oder was auch immer. Und das Witzige ist, sie können quasi einzelne Körperteile von sich wieder sichtbar machen. Das heißt zum Beispiel, sie könnte einfach nur ihren Kopf sichtbar machen und der Rest ist unsichtbar und könnte dann in unterschiedlichen Sachen, unterschiedlichen Gegenden wieder auftauchen. Dann taucht mal der Kopf auf, der ist ganz woanders wie irgendwie der Rest von der Katze und so weiter. Das ist ganz witzig, kann man ein bisschen mitspielen.
Ich bin halt absoluter Alice im Wunderland-Fanboy, muss ich gestehen. Ich finde diese Umgebung und diese Alice im Wunderland-Stilistik einfach unglaublich großartig. Und deswegen hat es mich extrem gefreut, quasi hier auch die Grinsekatze in einem Statblock mal festgehalten zu haben. Um ehrlich zu sein, wundert mich der Ort ein wenig.
Stimmt. Mehr so Feywild.
Ist halt einfach 100% Feywild und weniger jetzt irgendwie der Giant-Kontext. Aber ich sag mal so, wir haben ja mit Matze eine sehr coole Folge aufgenommen zu, wie heißt das Abenteuer nochmal? Das mit dem Karneval am Anfang.
Ja.
Wie heißt es? Wild Beyond the Witchlight.
Ja.
Also jeder, der Wild Beyond the Witchlight leitet, dem kann ich nur ins Herz legen, vielleicht dann auch sich nochmal den Statblock der Grinsekatze reinzuziehen.
Ja.
Das kann, glaube ich, eine ganze Menge Spaß machen. Abgesehen davon muss man sagen, gibt es hier wirklich aus Spielersicht wirklich diverse furchteinflößende Kreaturen. Wie gesagt, wir gehen da jetzt nicht nochmal im Detail drauf ein. Liebe Spielleiter, guckt euch das mal gerne an. Insbesondere, wenn ihr ein Abenteuer leitet, beziehungsweise vielleicht so ein Halbsatz dazu, und ich muss gestehen, ich verstehe nicht so hundertprozentig den Hintergrund dafür, denn in diesem zweiten Kapitel des Buches, also wo es so ein bisschen um diese Giant Lore geht und ne, um die Gesellschaft der Giants und so weiter und so fort, geht es auch um die Götter der Giants, ne? Also die haben natürlich auch einen gewissen Götterglauben und auch da, und normalerweise ist es so ein, ich glaube, das ist mir zumindest erzählt worden, ich habe es nie gefact-checkt, aber dass Göttern Statblocks zu geben, ein großer Fehler ist, den die D&D-Schreiber bis heute bereuen, ist in D&D 3.5 oder 3.0 oder sowas mal passiert, dass da so ein ein Regelbuch veröffentlicht wurde, wo Göttern Statblocks gegeben wurde es wurde mal den Kommentar gegeben hat, dass sie sich da sehr drüber ärgern, denn alles, was ein Statblock hat, kann besiegt werden und man wollte eigentlich Götter nicht besiegbar machen von Spielern und Spielercharakteren. Und auch hier ist es jetzt nicht so, dass die Götter per se Statblocks bekommen haben, aber die Auswüchse der Götter Statblocks bekommen haben. Das macht es natürlich so ein bisschen fassbarer, wie diese ganze Giant-Religion aufgebaut ist und wie mächtig dann auch die Wesen sind, die Giants anbeten. Das ist schon wirklich sehr spektakulär. Wie gesagt, nur nochmal, um das zu unterstreichen, es geht jetzt nicht darum, Göttern Statblocks zu geben, sondern wie gesagt, so Götter-Spores und so Statblocks zu geben oder Science. Aber das ist schon sehr, sehr krass, was da teilweise drin steht. Ne? Also wir reden dann auch nicht mehr irgendwann über Challenge Rating 15, sondern eher so 25+. Und da geht es dann auch eher darum, meines Erachtens zumindest, dass es dann nicht irgendwie um Gegner geht, die Spielern gegenübergesetzt werden sollten, sondern die eher sozusagen als Lore-Addition gelten. Und die haben dann auch nochmal relativ ausführliche Beschreibungen und sowas. Ich glaube, es geht nicht darum, dass dieser Statblock wirklich mal in einem Abenteuer eingesetzt wird.
Ja. Und das war's dann größtenteils, was heißt größtenteils, das war's tatsächlich dann mit dem Buch, wenn wir mit den Monstern im letzten Kapitel dann geendet haben. Es gibt noch eine kleine Seite, wo ein bisschen Concept Art hier
gezeigt wird. Oh, die ist super cool.
Ja, was vielleicht, es hat ein bisschen für Kontroverse gesorgt, weil in diesem Buch wurde tatsächlich dann zum ersten Mal Concept Art von einem Künstler, der allerdings natürlich bezahlt wurde, nochmal ein bisschen erweitert durch KI. Was zumindest in der D&D-Community für ein bisschen Aufruhr gesorgt hat. Andererseits muss ich ganz ehrlich gestehen, ich verstehe den Hintergrund, weil am Ende des Tages sollen alle Künstler dafür bezahlt werden, für das, was sie kreieren. Aber dadurch, dass das hier ja auch stattgefunden hat, ja, finde ich es nicht ganz so schlimm, wie es damals gemacht wurde. Aber es hat auch dafür gesorgt, dass Wizard of the Coast davon ab sofort die Finger gelassen hat und dementsprechend alle neuen Bücher halt auch wirklich mit den gezeichneten Grafiken, die die Künstler direkt erstellt haben, versehen werden.
Finde ich auf jeden Fall einen fairen Punkt. Ich bin da bei dir. Ich finde das ehrlicherweise auch nicht so super wild. Natürlich, ich meine, im Prinzip fände ich es auch nicht super wild, wenn, wenn KI-generierte Grafiken erstellt werden würden. Die große Kritik an KI-generierten Grafiken ist ja, dass die KI gefüttert wird mit, oder dass nicht eindeutig zurückgeführt werden kann, ob die KI nicht mit Artworks gefüttert wurde von Artists, die dafür die nicht rechtefreie Artworks halt hochgeladen haben oder was auch immer. Ne? Also das ist ja so ein bisschen die generelle Problematik, insbesondere in der Kunstszene, glaube ich, wenn es darum geht, wie mit KI umgegangen wird. Hoffen wir mal, dass das in absehbarer Zukunft auch der Vergangenheit angehört. Aber ja, ich glaube, damit sind wir durch. Oder was ich glaube, damit sind wir durch. Und ich glaube, wir können sagen, dass wir das Buch unterm Strich ganz gut finden. Also zumindest ist das für mich so. Dafür, dass wir so ein, in Anführungszeichen, eher themenfokussiertes Buch haben, finde ich das sehr, sehr gut geschrieben. Sehr, sehr hilfreich, auch für Spieler und aber insbesondere natürlich auch Spielleiter, um das Thema Giants mehr in den Fokus zu rücken oder auch ein bisschen spielbarer für Abenteurer zu machen und nicht davon abhängig zu sein, dass entweder vielleicht nochmal ein neues Abenteuer rauskommt oder dass irgendwelche genialen Autoren in der Dungeon Masters Guild vielleicht irgendwelche Giant-Abenteuer geschrieben haben. So, also mit diesem Buch werdet ihr extrem gut enabled, das selbst machen zu können und da vielleicht auch ein bisschen so der eigenen Kreativität trotzdem noch in einem oder der eigenen kreativen bestimmten Rahmen gegeben, um das halt selbst irgendwie in Abenteuer einzubinden. Finde ich sehr, sehr gut gemacht.
Ja. Ja, gut, man muss natürlich dazu sagen, wenn man jetzt keinen Bock auf Giants hat, dann ist es offensichtlicherweise kein Buch für euch. Aber wenn man darauf Bock hat und wie du eben schon gesagt hast, gerade für Storm King's Thunder kann sich das natürlich wunderbar eignen, um ein bisschen mehr Hintergrundwissen für Giants aufzubauen, wie man Giants denn im Roleplay spielt als Spielleiter und so weiter. Oder vielleicht einfach ein neues Abenteuer an das Abenteuer dranhängen mit Giants, wenn die Gruppe da Bock drauf hat. Alles möglich. Ich finde auch, vom Hintergrund sollte es das vielleicht sogar ein bisschen öfter geben, so gewisse Bücher. Ich könnte mir das zum Beispiel auch super vorstellen, nicht einfach nur über Völker und Monster, vielleicht sogar auch mal über Fraktionen, so ein Harper-Buch oder so, finde ich zum Beispiel ganz interessant. Aber wie gesagt, eins der gelungeneren Bücher im Hinblick auf Content.
Definitiv. Und wenn Giants nichts für euch sind, dann sind ja vielleicht Drachen für euch etwas. Und dann wird hoffentlich unsere nächste Folge was für euch sein, denn da geht es dann zu Fistburn und Erläuterungen, Erfahrungen, die er mit Drachen gemacht hat und dort festgehalten hat. Entsprechend hören wir uns in der nächsten Folge.
Bis dann. Ciao.
Ciao.